Deutschlandfunk Interview.
Ein Jahr geht langsam zu Ende. Ein Jahr, das ganz anders war, als wir uns alle vorgestellt haben. Mitte März, zu Beginn des ersten Lockdowns, wagte der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks eine positive Prognose, inwieweit die Corona-Pandemie dazu beitragen kann, dass sich die Gesellschaft zum Positiven verändert. Kurz zusammengefasst, wir werden merken, dass der soziale Verzicht nicht zur Vereinsamung führen wird, sondern dass Bindungen gestärkt, Werte wie Rücksichtnahme und Höflichkeit zunehmen werden. Der Populismus wird zurückgedrängt, das Wirtschaftssystem werde sich neu erfinden, weg von globalen Lieferketten hin zu mehr Lokalität. Und der durch die Krise fallende CO2-Ausstoß wird dem Kampf gegen den Klimawandel einen Schub geben. Ein gesellschaftlicher Reset durch Corona, das war also die Utopie für den Herbst 2020 von Matthias Hawks zu Beginn der Pandemie. Jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel, ist er am Telefon. Reden wir also drüber. Guten Morgen, Herr Hawks.
Hallo, guten Morgen.
Sind Sie ernüchtert?
Ja, man ist immer ernüchtert, aber Sie haben das falsch dargestellt. Es war keine Utopie, sondern es war eine Ermutigung. Es war damals eine Zeit, in der alle auf die Hysterie rausliefen und auf die totale Depression. Und ich habe einfach mal versucht zu sagen, es könnte ja auch anders sein. Es könnten ja auch andere Dinge in dieser Pandemie aufkommen. Wir könnten uns anders organisieren. Es könnten Menschen etwas daraus gewinnen, Gesellschaften etwas daraus gewinnen. Und das würde ich heute schon sagen, dass das genau auch geschehen ist oder immer noch geschieht, auch gerade, weil es so schwierig ist.
Aber es ist viel von dem, was ich da jetzt, also das Wording war falsch, es ist keine Utopie, Sie sagen eine Ermutigung, aber das waren ja sozusagen diese Ermutigungen, von denen Sie gesagt haben, das könnte so sein. Viel davon, was ich jetzt so beschrieben habe, das ist ja eher jetzt nicht eingetroffen, zumindest bisher noch nicht.
Ist das so?
Ja, würde ich sagen.
Also ich glaube, ja, gut, das ist eben eine Frage der Interpretation. Ja. Dass es Menschen gibt, die wütend sind und Corona leugnen, das kann man jetzt als Argument dafür nehmen, dass alles noch schlimmer wird. Oder man kann darauf schauen, dass eigentlich die gesellschaftliche Kohärenz, wir kennen ja inzwischen die Zahlen, ja, also es gab noch nie seit 30 Jahren eine Zeit, in der die Deutschen so einverstanden im Grunde genommen mit der Politik waren. Also es gibt, es ist schwierig, natürlich ist eine Krise immer schwierig, aber es gibt auch eine ganze Menge gesellschaftlicher Solidarität und Kohärenz und vor allen Dingen den zweiten Teil dessen, was Sie da gelesen haben, den Wertewandel, der Shift zu einer anderen Lebensweise, die Frage, wie wollen wir eigentlich leben, auch gerade in der ökologischen Frage. Ich habe in diesem Jahr noch nie so viele große Unternehmen, und wir arbeiten ja auch mit vielen großen Unternehmen, gesehen, die sich jetzt ernsthaft auf einen größeren Wandel in Richtung auf Veränderung der Klimakrise vorbereiten. Also man kann jetzt um die Details streiten, aber wie gesagt, das ist der Unterschied. Es wird immer vermutet, dass der Zukunftsforscher eine präzise Prognose macht. Ich habe ja eine Regnose gemacht. Ich habe quasi die Menschen angeregt, anders über dieses Angstgeschehen, dieses Krisengeschehen nachzudenken und sich zu überlegen, was hat das in der Historie auch für Bedeutung? Es war ja immer so, dass Krisen auch dann zu Fortschritt führten. Ja? Also gerade die Pandemien haben zu sozialen Veränderungen geführt. Unser soziales System wird in vielerlei Hinsicht auf die Probe gestellt und manchmal kann es nicht alles leisten, was es muss. Das ist ja klar. Aber was ich nicht versprechen kann, ist eine heile und gloriose Welt. Ja? Das ist also dieses religiöse Erwartungssystem an den Zukunftsforscher, das kann ich nicht. Aber ich kann versuchen, Veränderungsmöglichkeiten, Möglichkeitsräume darzustellen.
Ja, und dennoch hat die Pandemie in vielen Bereichen ja auch gnadenlos die Risse in unserer Gesellschaft aufgezeigt. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, aber das heißt nicht, dass die Risse dann auch reißen. Also in Amerika würde ich Ihnen da recht geben, das hat eine Gesellschaft dort gespalten, die sowieso schon gespalten war. Aber nach allem, was wir wissen, und wir wissen ja inzwischen heute auch ganz viel über die Werteveränderungen, es gibt ja wunderbare Institute, die das auch erforschen. Und wir können sehen, dass bei vielen, vielen Menschen, natürlich nicht bei allen, also es wird immer wieder Menschen geben, die in so einer Wachstumspanik dann zurückkehren wollen in das alte Normal. Ja? Also die machen dann noch mehr Konsum danach, Reisewut und Konsumrausch. Aber es gibt eben auch inzwischen eine erhebliche Menge von Menschen, die in dieser Krise gewachsen sind und die in dieser Krise auch letztendlich gemerkt haben, dass es in Zukunft nicht so sehr um Prophezeiung geht, sondern um Entscheidung. Ja, also man muss sich auch für etwas entscheiden, für eine Zukunft, die vielleicht besser wird. Und da sind die großen Fragen der Gesellschaft auf dem Tisch. Ja, wie machen wir das mit einer postfossilen Gesellschaft? Wie können wir andere Gesundheitssysteme entwickeln, die vielleicht ein bisschen resilienter sind? Und jetzt muss man sich, im Grunde genommen geht es ja darum zu sagen, okay, die Möglichkeiten dafür sind da und jetzt bin ich aber als Mensch, kann ich jetzt dauernd darüber jammern und schimpfen, dass es alles immer schlimmer wird. Ich glaube nicht, dass es schlimmer geworden ist.
Mhm. Woran machen Sie das fest, dass es nicht schlimmer geworden ist?
Ja, das habe ich Ihnen ja jetzt gerade gesagt. Also das, was wir sehen in den Umfragen, ist auch, es gibt zum Beispiel eine satte Zahl von 60-70% von Menschen, die sagen, wir haben in dieser Krise etwas erlebt mit uns selbst und für uns selbst und mit unseren Nächsten, das wir nicht vermissen wollen. Und diese Nachdenklichkeit, die ist natürlich jetzt in der zweiten Phase, wo es nochmal sehr, sehr schwierig wird, nochmal größer geworden. Und wie gesagt, das übersetzt sich nicht immer in alles. Aber es ist nicht die Frage der Heilserwartung, sondern es ist die Frage, ob eine Gesellschaft der neuen Realität sich stellt. Und diese neue Realität ist ja, dass wir in einer Welt der Überbeschleunigung gelebt haben, vorher schon. Ja, also die wir gar nicht einhalten konnten. Immer mehr Flugzeuge am Himmel, immer mehr Kreuzschifffahrten. Und dass diese Unterbrechung, dieser Stopp, diese Disruption, die ist natürlich auch etwas, was uns auf die Zukunft hinweist. Also auf eine Welt, in der wir vielleicht ein bisschen anders konsumieren, in der wir anders mit uns selbst, mit der Gesellschaft umgehen, in der wir nicht immer wütend aufeinander einfahren. Und zum Beispiel das mit dem Populismus. Ich bin sehr in der Tat überzeugt davon, dass der Populismus in seiner reinen Wutform und Zerstörung so sich auch sichtbar gemacht hat. Ja? Also selbst dass Trump abgewählt worden ist, obwohl er ja immer noch so viele Wähler hat, zeigt das ja, und wie sich die AfD hier zersägt. Also der Populismus zum Beispiel hat eine ganz andere Bedeutung in einer Krise, wo wir doch aufeinander angewiesen sind und nicht auf den Hass und die Spaltung und die Wut.
Und dennoch haben Verschwörungstheoretiker beispielsweise Hochkonjunktur in diesen Zeiten. Wie passt das zusammen?
Ja, aber wie meinen Sie das? Ich meine, es gibt immer Menschen, die es nicht aushalten, die durchdrehen. Es gibt immer Menschen, die uns ans Leder wollen. Es wird auch immer Terrorismus geben. Aber ist das die Welt? Also es ist doch auch so, dass gerade die Medien uns dazu zwingen, immer auf das Negative zu starren. Also nur auf das, was nicht funktioniert und es dadurch natürlich auch verstärken und vergrößern. Könnten wir nicht auch ein bisschen mehr so Zukunftsselbstbewusstsein haben und sagen, das ist nicht alles, sondern das ist natürlich das, was uns auch herausfordern kann, andere Wege zu gehen?
Jetzt gibt es Gesellschaften, die diese Pandemie allerdings durchgehend besser bewältigt haben als die zum Beispiel in Deutschland, als die des Westens. Asiatische Gesellschaften, fast durchweg etwa Korea, Taiwan, Japan, alles auch Demokratien. Teilweise sind die ganz ohne Lockdown ausgekommen und haben trotzdem kaum Fälle. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Querdenker gibt. Worin sind diese Gesellschaften uns möglicherweise voraus? Sind sie möglicherweise schon da angekommen, wo wir noch hin wollen?
Ja, sie haben eine bestimmte Form der Kohärenz entwickelt, die auch ein bisschen eine historische Ausnahmesituation ist. Oder also das Beispiel zum Beispiel Neuseeland, und im Grunde genommen gibt es so eine Grundregel. Man kann sehen, dass kleine Länder, also jetzt, wenn wir jetzt mal von den eher westlichen oder demokratischen Strukturen ausgehen, kleine Länder, die durch Frauen regiert wurden, sind am besten durch die Krise gekommen, weil dort eine hohe gesellschaftliche Kohärenz entstanden ist, eine Solidarität. Also Neuseeland hat dann auch noch einen riesen Terroranschlag gehabt und verdauen müssen. Und diese Art, das ist natürlich etwas, was wir als Deutsche gar nicht mehr hinbekommen können, weil unsere Gesellschaft ist sehr, sehr groß und vielfältig und auch divers und in einer
manchmal. Aber wir werden von der Frau regiert. Ja, die allerdings wenig zu sagen hat, möglicherweise.
Sie haben ja auch gesehen, wie wir das zu schätzen gewissen haben. Ja? Aber ich glaube, dass diese Erfahrungen eben auch ein Weichen in die Zukunft stellen. Es zeigt sich eben, welche Arten von Umgang können funktionieren und welche nicht in diesen Bedrohungssituationen. Und das heißt natürlich auch, dass diese Gesellschaften dann in Zukunft Vorteile haben, dass vielleicht auch ihr Beispiel sich ein Stückchen weit verbreitet. Und es ist eben so, solange wir als Menschheit, als Gesellschaften noch lernen, solange wir noch Fragen stellen nach einer besseren Zukunft, ich glaube, so lange kann die Zukunft ja auch überhaupt entstehen als eine Möglichkeit. Sonst schmeißen wir nur die Flinte ins Korn. Und dann haben wir diesen apokalyptischen Diskurs, den wir ja in vielen Talkshows immer auch gehabt haben. Ja, die Welt geht unter, ist sowieso zu spät und es gibt immer mehr Verrückte. Aber vielleicht gibt es gar nicht mehr Verrückte, sondern die sind nur lauter und mehr wahrnehmbar. Und ich glaube, dass es auch in Korea Verrückte gibt. Ja, die haben nur nicht so viel zu sagen.
Matthias Hawks war das, Publizist, der Zukunftstrends nachspürt zur Frage, wie uns Corona möglicherweise verändern wird. Herr Hawks, vielen Dank Ihnen und einen guten Rutsch in 2021.
Ich danke Ihnen auch. Frohes neues Jahr. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.